Ja, dann würde ich sagen zu Beginn, dass ich ein großer Fan von Namenswitzen bin, Nord, und diese nicht mehr hören kann.
Liebes Team, ich hoffe, ihr macht euch bereit für eine neue, richtig coole Folge. Diesmal mit einer Journalistin, nicht Moderatorin. Dazu hört ihr gleich mehr. Ganz interessant, wie sie ihren Beruf beschreibt. Wir kennen uns tatsächlich aus meinem Master sozusagen. Da hat sie mich noch unterrichtet und wir haben lange, lange versucht, dieses Gespräch auf die Beine zu stellen. Und jetzt hat es endlich geklappt. Passend zum Olympiaschluss sozusagen. Wir blicken nämlich zurück gemeinsam auf die Olympischen Spiele, die sie moderiert hat. Wir lernen ganz viel über den Ablauf an so einer Sendung. Wir hören ihre Meinung zu den Spielen. Wir lernen ganz viel über ihre Lieblingssportarten und was sie am Sport so begeistert und für wen sie Sport ganz besonders wichtig empfindet. Außerdem hat sie auch ein paar coole Tricks und eine coole Filmempfehlung für uns. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein. Tausend Dank, dass es geklappt hat. Ich freue mich ja so, dich endlich bei uns im Team Lisa begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Julia Scharf. Oh Gott, ich kann es mir so krass vorstellen. Wie oft, wie heftig bist du damit im Laufe deiner Karriere konfrontiert? Also crazy eigentlich, weil irgendwie, also man reißt sich da noch zusammen, oder? Entweder man kennt sich richtig gut und weiß, ob man es machen kann oder nicht. Oder man spart sich das doch, oder?
Ja, also in der Tat, es ist jetzt im Alltag irgendwie gar nicht so schlimm. Und ich glaube, bei Kollegen passiert es nur, wenn ich nicht im Raum bin. Aber, aber mein Gott, Social Media und so, da denke ich mir dann halt oft so, mein Gott, wirklich. Oh, ja, glaubst okay. du, dass du der erste Mensch bist, der auf diese Idee kommt?
Aber, Steilvorlage sozusagen für Social.
Ja, genau. Aber mein Gott, ach, ich schmunzel da drüber und ich sitze ja. Jetzt auch nicht das ganz große Problem. Also okay. Ich muss einfach ja, immer wundervoll. Wieder, jahrelang denke ich mir dann halt oft mal an so einer Stelle, wenn dann irgendjemand wieder was schreibt, so, oh, really?
Ja, really. Also du musst auf jeden Fall keine Sorgen machen, heute mit irgendwelchen Namenswitzen konfrontiert zu werden. Ich habe auch keine. Hoppala, ist mir irgendwas runtergefallen? Halb so wild. Nee, aber ich freue mich total, dass wir es jetzt geschafft haben und dann wollen wir auch sofort reinstarten und auflösen, welcher Name denn so verhunzt wird, socially zumindest. Ein ganz herzliches Willkommen und tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Julia Scharf.
Hallo Lisa, schön, dass es endlich klappt, ja.
Ich freue mich wirklich wahnsinnig und ich bin so gespannt auf alles, was du zu berichten hast, weil es war so unglaublich viel los. Vielleicht einmal kurz zum Start, meine Stimme klingt, als ob ich ein zertifizierter Kettenraucher wäre. Es ist kein Corona, ich weiß nicht, es war einfach jetzt gerade viel für mich und der Körper hat kurz schlapp gemacht, aber ich dachte, wir ziehen es auf jeden Fall durch. Meine Stimme ist ja eh nicht so wichtig, sondern deine. Und lass uns dann doch direkt ins Gespräch starten. Die Folgen hier starten immer mit einer kleinen Selbstvorstellung sozusagen, wie auf so einer FIFA-Karte oder wie in einem Quartett auf Julia Scharfs Karte. Was steht da drauf?
Was steht da drauf? Sportjournalistin, sportverrückt, Wintersportliebhaber, ja, Schneeflockenliebhaber. Was brauchst du noch für Daten? Keine Ahnung.
Nee, du, ja. Ganz frei, aber es war doch schon mal gut. Ja. Ganz interessant, aber mein erster Gedanke, du sagst Sportjournalistin. Ich hätte gesagt, du bist Sportmoderatorin. Was ist der Unterschied? Oder wo ist da die Grenze?
ist für mich schon ein Unterschied, weil für mich ist Moderatorin immer so ein kleines Puzzleteil des großen Portfolios Sportjournalismus. Also und für mich ist, früher gab es mal das schöne Wort Ansager. In meinem ersten Job hat auch immer mal ein Chef gesagt, ja Mensch, schön, dann stellen wir da eine Ansagerin hin. Das klingt immer so. Also die gab es ja ganz früher mal im Fernsehen tatsächlich, die dann die nächsten Film sogar angesagt haben, was jetzt gleich laufen wird, ja. Und
witzig.
Ja, das ist es halt definitiv nicht. Also wir sind weder Ansager noch lesen wir irgendwas vor. Wir sind halt schon Journalisten und ich vergleiche das immer gerne auch mit Sportlern. Also das, was der Zuschauer dann sieht und was wir vor der Kamera machen, das sind vielleicht 10% von der ganzen Arbeit. Mhm. Und es steckt einfach so viel mehr dahinter und an Planung, an Recherche, an eigener Kreativität. Was will ich da reinpacken? Wen will ich wie interviewen? Wie lange und zu was? Und die ganze Arbeit passiert halt eigentlich dahinter. Das ist Journalismus für mich und den sollte halt gerade in unserem Metier, ich meine, es gibt natürlich andere Genres, da läuft es anders, aber in unserem Metier sollte man, finde ich, halt irgendwie sein Handwerkszeug machen, selbst machen auch und dann halt keine Sprechpuppe sein. Deshalb ist für mich der Beruf einfach Journalist und Moderatorin ist dann halt nochmal eine Teildisziplin.
Eine Facette, ja, interessant. Das zweite oder eine der Sachen, die du noch auf deiner Karte gerade erwähnt hast, war Wintersport, verrückt. Ich glaube, ich vermische jetzt auch zwei von deinen Aussagen, aber ich hoffe, das ist in Ordnung so. Du kommst ja gerade quasi aus einem unglaublichen Projekt. Du hast für uns das Olympia-ARD-Studio gemeinsam mit Jesse Wilmers moderiert und du meintest gerade schon, die Tage sind eigentlich immer lang gewesen oder sind schon immer mal wieder lang gewesen, vorher schon, aber jetzt kamen vor allem auch noch die Nachtschichten dazu. Ich bin so gespannt, Julia, wie war Olympia für dich?
Oh ja, es war wirklich lang und anstrengend und anders und völlig unplanbar und es waren Pandemiespiele, das war nun mal leider so für die Sportler und auch für uns.
Ja.
Und wir haben das Beste daraus gemacht, glaube ich. Wir haben da eine ganz ausgewogene Mischung gefunden, weil in dem Moment bist du natürlich dann nicht mehr nur noch Sportjournalist. Dann weitet sich das Ganze und dann, du wirst dann zwar nicht politischer Berichterstatter, aber musst die Augen und Ohren natürlich trotzdem offen halten, was da so drumherum passiert und mit die Arbeit mit unseren Korrespondenten vor Ort. Oder ich hatte zum Beispiel eine Uigurin im Studium, die ich dann interviewt habe. Das ist dann eben nicht mehr Sport. Aber es gehört halt alles zu diesem Event, zu diesem Land, zu dem Ausrichterland. Und von daher war es natürlich ein riesengroßes Projekt, eine Herausforderung mit allen Umständen. Wir haben ja zum ersten Mal aus Deutschland gesendet, also mit dem Olympiastudio. Das war nicht vor Ort, das war einfach nicht mehr machbar unter den Bedingungen.
In Mainz wart ihr, ja?
Richtig, wir waren zusammen mit dem ZDF in Mainz, haben uns da ein Studio geteilt. Und das war auch definitiv richtig so, weil sonst hätten wir keine Sendesicherheit mehr gehabt. Also alles, was wir schon in Deutschland noch improvisieren mussten und was uns noch alles weggebrochen ist, das konnten wir halt in Deutschland noch auffangen, hätten wir aber vor Ort nicht mehr gekonnt. Und deshalb war es richtig, dann aus Deutschland zu senden. Das hieß allerdings eben auch, dass wir in der Zeitzone natürlich Peking bleiben mussten und es lange viele Nachtschichten waren. Und also egal, ob wir tagsüber gesendet haben, dann waren es auch 8-9 Stunden am Stück wirklich live im Studio. Auch wenn natürlich viel Sport zwischendrin ist, aber auch den muss man immer verfolgen. Und
du musst ja online sein.
Natürlich auch reagieren. Und ja, und die Nachtschichten, sagen wir so, wir haben sie geschafft.
Wow.
Aber das ist natürlich also so in der Form, ich meine, mal früh aufstehen oder für eine Reise irgendwie mitten in der Nacht irgendwo hinfahren, das kennen wir alle, aber Hut ab wirklich vor allen Schichtarbeitern, vor auch allen Menschen im Krankenhaus, die wirklich auch mit dem Kopf immer da sein müssen über eine lange Zeit und egal zu welcher Uhrzeit und dann, wir sind eben 23 Uhr teilweise aufgestanden, losgefahren. Haben ab 1.30 Uhr oder 2 Uhr gesendet und dann eben nicht mal kurz senden und irgendwie eine halbe Stunde rumbringen, sondern halt 8 Stunden oder mehr. Das war definitiv eine große Herausforderung, aber hat ganz gut funktioniert und hat unterm Strich trotzdem auch Spaß gemacht.
Ja. Kannst du vielleicht mal einen Tag einfach rausnehmen? Wahrscheinlich waren eh nicht alle Tage gleich, so ist es ja meistens, aber vielleicht einen, an dem man so ein bisschen festmachen kann, wie dein Ablauf war. Hey, und auch so crazy, ne? Dass du dann dich ja auch voll aus deinem Familienleben rausziehen musst. Ich schlafe am Tag, ich stehe abends auf.
Ja, also wir waren da natürlich sowieso alle irgendwie im Hotel, haben dann versucht zu schlafen, aber ich dachte, das bringt ein bisschen mehr Ruhe und so, aber schlaftechnisch ist das jetzt auch nicht, weil es ist dann einfach, krass, wenn man irgendwie um 16 Uhr versucht zu schlafen, es ist keiner ruhig auf dem Gang, es ist keiner leise, wenn im Nachbarzimmer irgendwie auch nur die Dusche an ist, da kannst du schon nicht mehr schlafen. Mhm. Genau, also das dazu und einen Tag, es waren so viele, muss ich mal versuchen, ob ich einen noch so rekapitulieren kann, aber ja, vielleicht der Sonntag, das mittlere Wochenende, da kam dann Nathalie Geisenberger ins Studio. Muss ich mal gucken, dass ich jetzt nicht die Tage verwechsel oder war es der Montag? Auf jeden Fall kam sie. Also schön war schon mal, dass ich eigentlich fast alle Wettkämpfe der Rodler so live hatte in der Sendung. Also als Nathalie Geisenberger gewonnen hat, da war Silke Kraus-Herr-Pielach bei mir im Studio als Expertin. Die hat ja auch den kompletten Medaillensatz bei Olympia schon mal gewonnen. Und das war extrem emotional, weil ich Nathalie auch schon länger verfolge, sie auch Mama geworden ist. Und von außen vielleicht die Menschen auch gedacht haben, ja, mein Gott, jetzt holt sie zum dritten Mal in Folge, auch im Einzel, die Goldmedaille. Die ist halt das Nonplusultra und immer wenn die startet, gewinnt sie halt. Aber so war es halt eben nicht.
So ist es halt nicht, ja.
Wenn man sie halt eben verfolgt hat und sie hatte ja eine ganz harte Saison, also unabhängig von der Babypause, was sowieso schon cool ist, dass sie dann zurückkam und dann in die Weltspitze sofort zurückkam. Das haben ja viele dann doch mitbekommen, dass sie schon mal einen Weltcup im November dort hatten, dass sie in Quarantäne war, dass sie da gestürzt ist auf der Bahn. Also es lief alles wirklich, wirklich schlecht, ja. Und dann trotzdem auf den Punkt wieder so zu liefern und zu gewinnen, die Goldmedaille zu holen zum dritten Mal bei den dritten Spielen in Folge. Das war schon mega, extrem emotional und war toll. Und genau, das war einmal eben live der Wettkampf und dann ein paar Tage später oder als sie dann nochmal Gold mit der Mannschaft geholt hat, war sie danach nach ihrer Ankunft direkt bei uns im Studio und das war auch toll.
Glaube ich.
Aber du wolltest, glaube ich, nochmal so einen ganzen Tag irgendwie. Also
ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir nochmal zurückgehen. Also mich interessiert, wie bereitest du dich vor? Mit wem sprichst du dich ab? Wie lange hast du zur Vorbereitung? Was sendet ihr? Was machst du dann wieder dazwischen? Deine 9-Stunden-Schichten, wie sind die gefüllt?
Ja, also Vorbereitung an sich kommt jetzt drauf an, wie weit ich zurückgehen will. Also ich habe für mich immer gesagt, die Vorbereitung hat irgendwie vor Jahren schon begonnen, auch wie bei den Sportlern ähnlich auch. Ja. Also weil man begleitet ganz viele Athleten halt schon. Man weiß, was sie ungefähr bei den großen Ereignissen gemacht haben und man sammelt sich einfach schon so viel an und hat dann irgendwie so ein Portfolio und erstens mal natürlich an Infos, was die Sportler angeht und die Sportarten und zum Zweiten dann sind es ja so Bausteine, die du hast für eine Sendung. Also ich habe verschiedene Talksendungen, ich habe Magazinsendungen, ich habe auch außerhalb vom Sport, beim Bayerischen Rundfunk mache ich noch die Abendschau, da habe ich ganz, ganz viele Gäste immer auf dem Sofa auch. Ja, und irgendwie war das für mich auch schon alles Vorbereitung und Aber die konkrete Vorbereitung beginnt halt dann irgendwie in der Woche, bevor die Spiele starten oder ja, nochmal ein bisschen vorab gibt es natürlich schon Meetings. Aber wenn man dann eben zusammenkommt in Mainz und die ersten Meetings hat, Studiobegehung hat, dann mal Studioproben, Studiotests hat, weil das war ja für uns alle dann neu und dann muss man eben auch sich zurechtfinden, was ist da möglich. Wir hatten ja sehr, sehr viele Schalten einfach auch und dann prüft man so technische Optionen, wie machen wir die Schalten, wo, auf welchem Monitor sind die zu sehen. Das passiert alles ein paar Tage vorab. Dann findet sich das Redaktionsteam, was ein ganz, ganz tolles Team bei uns war. Da waren wir 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Und jeder hat seine Aufgabe, weil es war natürlich ganz, ganz viel auch Korrespondenz mit den Leuten vor Ort. Also wir hatten ja wirklich so eine Handvoll, kann man sagen, im Redaktionsbereich, die vor Ort waren. Und auch die müssen koordiniert werden, wann die wo, wie was, welche Interviews machen, Interviews liefern. Das wird dann innerhalb der Redaktionsgruppe so abgesprochen. Dann werden eben die Sendepläne geschrieben, dann schaust du immer erstmal nach Zeitplänen, dann beginnt die Rechnerei, wie lange dauert wohl so ein Wettkampf. Das ist dann nie so wie errechnet oder wie geplant.
Ja, perfekt.
Auch Siegerehrungen finden eigentlich fast nie dann statt, wann man sie eingeplant hat in der Sendung. Mhm. Und ja, aber natürlich versucht man da so ein Gerüst zu machen. Dann werden die Experten eingeladen. Also ja, wir hatten ja eigentlich fixe Experten. Da ist dann, glaube ich, nur noch am Ende Sven Hannawald übrig geblieben im Studio, der ja. vor Ort war. Felix Neureuther war dann ja irgendwann in Quarantäne. Ann Pfeiffer war davor schon in Quarantäne. Das waren unsere fixen
Experten. Also Corona hat euch echt so einen Strich durch so viele Rechnungen gemacht. Das war echt der Wahnsinn dieses Jahr.
Ja, das stimmt. Eben auch Klaus Lofen, das ging ja auch durch die Presse. Der war am Anfang schon in Quarantäne in China, was wirklich nicht lustig war. Hatte dann aber Glück im Unglück, weil er so früh angereist ist, dass er dann tatsächlich kaum was verpasst hat an Wettkampftagen. Und ja, Experten, und dann haben wir eben auch noch Gäste, wie zum Beispiel Silke Krauser-Pielach, die dann beim Rodeln dabei war. Die sind dann einmal für ihre Sportart eben da. Dann überlegt man sich immer mit den Fachgruppen und den Redaktionsgruppen, die eben sonst im Weltcup auch diese Sportarten dann betreuen. Was bespricht man, was kann man nochmal einspielen, welche Beiträge gibt es dafür, mit wem kann man noch Interviews vor Ort führen. Und so spricht man das eben mit ganz, ganz vielen Gruppen ab, was eben auch neu war, ja. weil normalerweise haben wir ja Venues und an den Venues dann immer die jeweiligen Fachgruppen oder halt Redakteure und Experten. Also so kannte ich es aus Sochi auch noch, dass es zwar das Olympiastudio gibt, aber ja, die größeren Sportarten dann eben immer nochmal von vor Ort moderiert werden. Und das war jetzt eben nicht der Fall. Das heißt, war aber auch spannend, war ganz cool, irgendwie in unterschiedlichen Sportarten wieder mit den Experten zusammenzuarbeiten. Und ja, dann gibt es viele, viele Vorbesprechungen. Und dann geht es rein in die Sendung. Und oft bist du schon beim ersten Satz, irgendwie merkst du schon, okay, der Plan wird komplett über den Haufen geworfen. Und so geht es dann 8 Stunden weiter. Ja. Aber so ist es, das ist irgendwie auch der Reiz daran und macht dann auch irgendwo Spaß.
Ja, geh doch mal darauf ein. Ich also führe ja diese Gespräche auch so ein bisschen für junge, aufstrebende Mädels, die vielleicht Interesse haben, so einen Beruf zu ergreifen. Man bereitet sich natürlich vor, einerseits, weil es einfach nötig ist, andererseits ja auch so ein bisschen, um Sicherheit zu gewinnen. Was passiert dann, wenn alles umgeschmissen wird und du ja quasi wieder bei Null stehst und deine Vorbereitung, also du hast gerade schon so schön gesagt, die Vorbereitung fängt eigentlich Jahre vorher an, aber die konkrete Vorbereitung für den Tag, wenn die einfach nicht mehr da ist, was macht das mit dir als Ansager sozusagen? Du stehst ja mit deinem Gesicht dann für das komplette Projekt da.
Ja, ist richtig. Ja, aber auch da muss ich dann wieder ganz weit zurückgehen irgendwie, weil das sind halt alles so Erfahrungswerte, die man dann tatsächlich über die Jahre sammelt. Ja. Und wenn man halt viel im Live-Sport irgendwo draußen ist, dann kennt man einzelne Situationen immer wieder und weiß, dass das halt nichts wirklich planbar ist. Und dann hat man das alles im Kleinen schon mal erfahren. Und dann stand man auch vielleicht schon mal bei einer Halbstundensendung im Studio und irgendwas hat nicht funktioniert. Und und dann hat man irgendwie so einen kompletten Baukasten an Dingen, die so passieren können.
Schön gesagt.
Und irgendwie auch so seine Lösungswege dann dafür.
Ja.
Und von daher hat mich das jetzt an der Stelle auch gar nicht mehr gestresst, weil irgendwo, wenn du viel Live-Sport machst, dann weißt du, was auf dich zukommt.
Ja.
Genau, aber es sind definitiv, also wenn du darauf abhebst, dass es für junge Kolleginnen halt entscheidend ist, es sind halt ganz, ganz viele Schritte auf dem Weg dahin. Also an der Stelle könnte man jetzt keinen ins kalte Wasser schmeißen.
Ja.
Weil du halt, ja, egal wie kaltes Wasser es da irgendwie schwimmen musst.
Ja.
Und aber das sind halt dann auch die vielen kleinen Stufen so auf dem Weg dahin.
Voll. Und das ist ja am Ende dann auch, was den Beruf irgendwie ausmacht und aufregend und spannend. Mhm. Wenn du jetzt nochmal auf die letzten Wochen zurückblickst, was würdest du denn sagen, war dein persönliches Olympia-Highlight? Eins hast du, glaube ich, gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht gibt es ja noch eins oder noch ein wichtigeres für dich. Positiv.
Ja, also eins war, wie gesagt, definitiv so die Kombination. Einmal Nathalie Geisenberger gewinnt nochmal die Goldmedaille und ist dann ein paar Tage später direkt bei uns im Studio und hat alle ihre Medaillen mit. Und das war auch schön, weil wir wenig Sportler im Studio hatten. was auch anders war als sonst, aber die kam eben direkt nach ihrer Rückreise dann zu uns. Das war definitiv ein Highlight. Auch mit Sven Hannawald, als das Team der Skispringer Bronze geholt hat, weil das war auch nicht selbstverständlich, so viele die Wettkämpfe dort begannen für die Skispringer auf der Kleinschanze und so. Das waren ja alles irgendwie suboptimale Ergebnisse. Ja. Von daher kommt es ja darauf an, mit welchen Erwartungen man dann so reingeht. Und das war auch schön, mit Sven Hannawald zusammen dann da die Bronzemedaille der Skispringer. Das hatte ich eben live in der Sendung. Und dann, ja, aber trotzdem auch die Überraschungsgoldmedaille der Langläuferinnen, also mit Katharina Hennig und Viktoria Kahl. Da hatte ich zwar gerade nicht mehr Sendung, da kam ich gerade. Wir waren mit den Biathletinnen fertig, also die Staffel. Dann war Schichtübergabe und dann habe ich die Langläuferinnen im Büro gesehen, was aber nicht weniger emotional war. Also ich glaube, unser ganzes Büro hat sie damit über die Ziellinie geschrien, was wir an der Stelle dann ja auch mal dürfen. Wir müssen ja relativ neutral sein.
Ja, natürlich. Aber hast du denn die Pfanne heiß?
Ja, aber das sind natürlich auch ganz, ganz tolle Momente und war sicher ein Highlight für ganz viele.
Glaube ich. Und du hast gerade schon gesagt, ihr hattet Katharina auch dann so schnell danach im Studio. Die Athleten mussten total schnell, nachdem ihr Wettkampf vorbei war, das olympische Dorf wieder verlassen, oder? Ist das richtig?
Ja.
Die hatten irgendwie quasi noch eine kleine Zeit an oder eine kleine Anzahl an Stunden Zeit und mussten dann.
Ja, so 48 Stunden. Das war ähnlich wie in Tokio, war das ja auch so im Sommer bei den Olympischen Spielen.
Das wusste ich gar nicht.
Diese Regel gab es. Wenn man dann manchmal nachgerechnet hat, kam man drauf, dass es vielleicht doch ein bisschen länger war. Es lag aber manchmal daran, dass Einzelathleten dann noch Ersatzstarter für irgendwelche Staffeln oder für Teamwettbewerbe waren. Also selbst wenn die Wettbewerbe jetzt durch waren und man wusste eigentlich, muss der oder diejenige doch jetzt schon weg sein, dann konnten die manchmal noch länger bleiben, wenn sie eben tatsächlich für eine Staffel, für einen Teamwettbewerb irgendwie noch Ersatz waren. Genau.
Ich dachte, die könnten dann halt noch ein bisschen bleiben, weil ich stelle mir das so crazy vor, du gewinnst gerade, keine Ahnung, sagen wir im besten Fall olympisches Gold und erfüllst dir deinen Lebenstraum, einen Lebenstraum und musst dann eigentlich Taschen packen und sofort wieder zurück und sitzt dann schon wieder auf dem Weg nach Hause in die Normalität, nachdem du da die ganzen Eindrücke erstmal verarbeiten musstest oder noch gar keine Zeit dazu hattest. Das hat mich total überrascht.
Ja, also wie gesagt, es war in Tokio schon ähnlich. Ich glaube aber, wenn ich jetzt mal so überlege, dass es für keinen jetzt so ganz, ganz knallhart oder stressig war. Also bei den Langläuferinnen, die hatten ja noch Wettkämpfe, ja, die sind ja auch am letzten Tag noch gelaufen zum Beispiel. Deshalb mussten sie nach ihren Medaillen, also einmal nach der Staffelmedaille und dann nach der Goldmedaille im Sprint, auch nicht gleich raus. Also die hatten dann ihre Siegerehrung und waren noch da, weil sie noch weitere Wettkämpfe hatten. Also das betraf, glaube ich, nur ganz, ganz wenige. Und manchmal bedingt es ja auch so der Wettkampfplan. Also zum Beispiel bei den Skifahrern, bei den Alpinern, die dann auch im Teamwettbewerb noch Silber geholt haben. Da fahren sie ja im Wettkampf halt nur mal am letzten Tag statt. Dann ist es halt leider so, dann kannst du das nicht mehr komplett auskosten. Aber ja, da gibt es immer unterschiedliche Konstellationen.
Ja. Dann hatte ich das ein bisschen falsch wahrgenommen auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon über die vielen schönen Sachen gesprochen und du meintest auch so, die Spiele waren aber auf jeden Fall auch irgendwie politisch. Du hattest dann auch Situationen, hast du mit der Uigurin gesprochen, das war dann halt einfach nicht mehr nur Sport. Wie war es für dich, diese Spiele, ja, dieses Mal so politisch und so, ja, nicht mehr so unter dem klaren olympischen Gedanken irgendwie zu erleben? Oder wie hast du sie erlebt?
Ja, also grundsätzlich, glaube ich, man vergisst das auch. Man hat vor allen Spielen hat man irgendwelche großen anderen Themen, ja, ob es Thema Nachhaltigkeit ist, also ob das auch in Brasilien war. Selbst in Athen ist es wohl so, dass ja die Sportstätten nicht mehr genutzt werden. Ich kann mich an Russland erinnern, an Sotschi. Auch da hatte man die politischen Diskussionen vorher.
Ja.
Ich glaube, jetzt in China und dann noch in dieser Pandemiezeit war es natürlich nochmal wirklich verschärft. Also das hat vieles nochmal irgendwie beschleunigt, verstärkt. Von daher war es schon mehr als sonst, aber es gibt, egal welche Spiele sonst, schon auch immer große Diskussionen um die Sportstätten, um die politische Situation. Und ja, jetzt in dem Fall, einerseits war es natürlich interessant, mal auch andere Aspekte dabei zu haben. Andererseits war es extrem traurig, dann zu sehen, dass das IOC halt bestimmte Entscheidungen trifft, immer über die Köpfe anderer hinweg, sich dann aber auch nicht positioniert. Also dass Sportler und hauptsächlich Sportler, dass sie irgendwelche Probleme lösen können oder irgendwas boykottieren, das war ja so immer die Kernfrage. Da bin ich komplett dabei, dass die das an der Stelle nicht lösen können. Ja, also was, ja, wie gesagt, eine Politik tatsächlich Jahre und Jahrzehnte nicht löst. Warum sollen das teilweise, das sind ja teilweise Kinder. Da waren 15-Jährige dabei, da waren 16, 17, 18, 19-Jährige dabei. Und da muss man tatsächlich sagen, lasst sie da ihren Sport machen, lasst sie ihre Wettkämpfe bestreiten. Das ist zu viel verlangt, sich da jetzt irgendwo zu positionieren. Dafür gibt es andere. Ja? Dafür gibt es ja andere Gremien, dafür gibt es Verbände. Das war aber trotzdem natürlich traurig zu sehen, dass es so zwei Parallelwelten sind. Die Welt, in der das IOC lebt, und die tatsächliche Welt, in der die Sportler leben.
Ja, krass.
Und Felix Neureuther hat ja auch einen langen Film drüber gemacht und hat sich da mit vielen Facetten auseinandergesetzt. Und das ist dann schon teilweise traurig, aber es ist immer noch, also bei mir ist immer noch so die Resthoffnung da, wenn man es wirklich anspricht, wenn man es wenn man darüber berichtet immer wieder und Forderungen auch stellt, also von Verbandsseiten her und irgendwann dann von den arrivierten Sportlern, dass sich vielleicht mal irgendwas nochmal ändert und zum Guten.
Ja, hoffentlich, ist auf jeden Fall natürlich der große Wunsch. Was ist das für ein Film von Felix Neureuther? Habe ich gar nicht mitgekriegt, gar nicht gehört. Wo kann ich den sehen? Wie heißt der?
Wir hatten ein großes Olympia-Special am Montag vor den Spielen. Da hat er einen langen Film gemacht. Spiel mit dem Feuer heißt der. Ist auch noch zu sehen in den Mediatheken. Und danach gab es noch einen langen Film von unserer Korrespondentin Tamara Anthony. Auch über die aktuelle Situation in China, die ist einfach schon länger dort vor Ort, auch war dann mit in der Blase, in der Bubble, konnte dann nicht mehr von außerhalb berichten, hat aber davor viel versucht, Menschen zu fragen, was sie davon halten, was rein von der Pressefreiheit dort vor Ort sehr, sehr schwierig ist.
Ja.
Und Felix Neureuther hat sich mit verschiedenen Athleten, Ex-Athleten getroffen. Er hat sich mit einem Verantwortlichen vom IOC getroffen und er wollte sich mit Thomas Bach treffen und hat immer wieder angefragt und hat immer wieder eine Absage bekommen. Und das war doch dann schon ziemlich desillusionierend, das Interview, was er dann doch tatsächlich beim IOC geführt hat. Hat sich eben mit Menschenrechtsaktivisten getroffen, mit Uiguren getroffen, vor der Botschaft, vor der chinesischen in München, also wo teilweise dann auch schon ein Drehverbot durchgesetzt werden sollte.
Ach komm.
Ja, das ist also wirklich ein lohnenswerter Film, Spiel mit dem Feuer. Es geht um die olympische Idee und sehr sehenswert auf jeden Fall.
Cool. Ja, den gucke ich mir auf jeden Fall an. Und wie schön du gerade gesagt hast oder so getrennt hast zwischen den aktiven Sportlern, die dann tatsächlich bei den Spielen auflaufen, teilweise Kinder, dass die nicht dafür verantwortlich sind und dass die Arrivierten, die vielleicht ein anderes Standing dann haben und sich nicht mehr in ihrer aktiven Karriere wirklich auf den Sport konzentrieren müssen oder dürfen sozusagen, wie Felix Neureuther, dass man das dann ja auch für sich nutzt und für die, die noch aktiv sind, dann einsteht. Und auf die Kinder würde ich jetzt aber gerne auch noch eingehen kurz. Das, was natürlich alle, also die Kinder klingt jetzt so krass, also wahrscheinlich, weißt du schon, worauf ich hinaus möchte, auf Camila, ich muss kurz gucken, wie ihr Name ausgesprochen wird, Valieva.
Valieva, ja, das hat sie da anders ausgesprochen, aber Valieva, denke ich, ja.
Mann, die Arme, sowas darf doch eigentlich nicht passieren bei so einem Event.
Ja, da muss man jetzt natürlich trennen und unterscheiden. Einerseits natürlich das komplette russische Sportsystem mit oder ohne Doping, Fragezeichen. Also Fakt ist ja einfach, dass sie noch bis Ende des Jahres sozusagen gesperrt sind und russische Athleten nicht unter russischer Flagge starten dürfen eben. Deshalb ja immer die Athleten des russischen Olympischen Komitees. Und diese Sperre, die ja im Prinzip... Wie soll man sagen? Also man nimmt das in Teilen noch wahr, dass es eine Sperre gibt, dass es sie aufgrund des angeordneten Staatsdopings gibt für die Spiele 2014 in Sotschi. Aber es im Prinzip, die Athleten können ja trotzdem starten. Man hat ja damals gesagt, okay, man will quasi einer jungen, sauberen Generation die Möglichkeit geben, trotzdem sich bei solchen Wettkämpfen zu präsentieren. Und so oder so.
Was ja grundsätzlich gut ist und richtig.
So oder so läuft die Sperre aber jetzt aus. Was jetzt Trainingsmethoden angeht, ja, ganz schwierig. Also da muss man natürlich bei den Sportarten differenzieren. Das ist in solchen kompositorischen Sportarten, wie man sagt, eben, wo es um Wertungsnoten geht, wo es Punktrichter gibt. Ja, ich glaube sowieso, also muss man ja nur Simone Biles anschauen im Turnen. Das ist natürlich sowieso eine andere harte Welt, in der anders trainiert wird. Aber da gibt es ja jetzt, ob in Deutschland, ob in Amerika, ja, in Russland glaube ich jetzt nicht so laute Stimmen, aber international gibt es die Stimmen über Russland jetzt. Ja, wird das natürlich immer mehr aufgedeckt und muss sich vieles ändern. Also ich glaube, long story short, die Forderungen, die auch Katharina Witt gemacht hat und Daniel Weiß, dass man einfach eine Altersgrenze braucht für solche Sportarten, sagen wir dann erst ab 18 starten bei den Olympischen Spielen, die würden hoffentlich vieles regeln. Weil dann musst du eben keine Kinder verheizen, dann hast du keine Wegwerfathleten, weil solche großen Nationen, die natürlich
großes Wort.
Die natürlich einen großen Fundus an Athleten haben, da wird das leider immer so sein. Und da würde alleine, glaube ich, schon mal eine Altersregelung einiges helfen. Würde nicht alles reparieren, aber es wäre ein wichtiger Schritt.
Und wie realistisch ist so ein Schritt?
Ja, das müssten dann wieder die Experten in der Sportart beurteilen. Das ist natürlich, letztendlich muss es das IOC entscheiden. Das IOC wird wahrscheinlich nie gegen, ich sag mal, die großen teilnehmenden Nationen irgendwo entscheiden, ja, weil die haben dadurch natürlich ganz andere Möglichkeiten und können ihre Medaillen holen. Ich weiß es nicht. Das kommt jetzt, glaube ich, darauf an, wie groß der internationale politische Druck ist. Und möglicherweise tut sich ja doch was.
Sehr gespannt, auf jeden Fall. Danke dafür schon mal, dass du uns hier deine Meinung und deine Sicht auf die Dinge gegeben hast. Ich würde jetzt gerne zum zweiten Teil des Interviews überkommen. Und zwar habe ich hier noch so drei kleine, wie sagt man, ich hätte jetzt Bubbles gesagt, das ist natürlich das falsche Wort, ein bisschen DFB-Pokal-Auslosungsstyle, wo du ja auch bestens vertraut bist. Du darfst jetzt unsere nächste Kategorie ziehen. Wir machen in deiner Reihenfolge weiter. Wo wollen wir reingehen?
Okay, dann nehmen wir doch mal die mittlere Kugel.
Die mittlere Kugel, das ist der sogenannte Einwurf. Das ist noch das kleine Thema, das deiner Meinung nach einer Bühne bedarf oder eine Stimme haben sollte bei uns im Podcast. Was hast du uns noch mitgebracht?
Ja, das passt dann zu dem Thema. Gut, wir waren jetzt bei Kindern im absoluten Spitzen- und Hochleistungssport, Kinder im Breitensport ist mir eigentlich auch wichtig und vor allen Dingen im Schulsport. Also jetzt die letzten zwei Jahre in der Pandemie, was das gerade mit Kindern gemacht hat, auch mit Jugendlichen, das ist schon erschreckend. Und auch da gab es ja immer wieder Forderungen, Und viele haben eben gesagt, also Sport ist einfach nicht das Problem, es ist Teil der Lösung. Und das ist generell ein Thema, das mir halt am Herzen liegt, weil und da muss einfach die Schule, die Schulen, die Kultusministerien müssen da viel bessere, breiter aufgestelltere Projekte bringen, weil ich sehe das auch, egal was man von Vereinsseite macht, egal was man an Sportprojekten eben weil wir sind ja nicht so aufgestellt wie jetzt die Amerikaner, wo sich der Sport hauptsächlich irgendwo in der Schule, in der Highschool oder so abspielt. Wir haben halt Vereine und es kommt alles immer oder es hängt alles von privaten Initiativen ab, ja. Und deshalb finde ich, geht die Schere so weit auf. Es gibt Familien und Kinder, für die ist Sport ganz normal und die haben ihr Vereinsleben und die kennen es nicht anders. Und dann gibt es eben auch ganz, ganz viele Familien, da haben die Kinder überhaupt keine Möglichkeit, damit in Berührung zu kommen, weil es die Eltern nicht hatten und dann ist es ein Kreislauf irgendwo und dann und dann weiß man einfach, dass es für viele Kinder, gerade jetzt eben in der Pandemie, wo sie isoliert waren und dann wenig Bewegung, wenig Interaktion, wenige Menschen treffen, auch da, wenn ich da einfach, wenn ich da irgendwo weiß, was Sport in meinem Leben irgendwie tun kann und wenn es nur irgendwie mal durch den Wald spazieren und über Baumstämme hüpfen ist oder so.
Ja.
Wenn ich das nicht habe und ich damit nicht in Kontakt komme, dann haben wir einfach immer mehr Kinder, die nur noch vor der Playstation sitzen. Und deshalb muss die Schule und der Kindergarten da einfach mehr bringen. Und es gibt tolle Konzepte schon, es gibt ganz tolle Projekte, aber noch zu vereinzelt und kommt dann natürlich immer auf einzelne Personen an, wie die Umsetzung ist. Aber da finde ich, müssen auch alle in der Politik und in den Kultusministerien kapieren, dass Sport nicht so ein Add-on ist, wie Musik ist auch schön, ist auch wichtig, trägt auch zur Bildung bei, Kunst genauso. Aber Sport ist nicht nice to have in der Schule. Sport ist einfach so essentiell wichtig, ja.
So schön gesagt.
Und ich meine, ich weiß, dass ich da immer offene Türen einrenne bei Menschen jetzt wie bei uns. Ich meine, wer hört auch den Podcast, ja, oder ich führe die Gespräche so oft, ja. Und das ist manchmal das Frustrierende, dass man es den Leuten eigentlich gar nicht erzählen muss, ja, die alle wissen, was Sport für so ein Leben bedeutet, auch von jungen Kindern. Aber es muss einfach an die Leute herangetragen werden, die es noch nicht erfahren haben. Und das geht, wie gesagt, nur über die Institutionen. Und genau für die Leute, die dann irgendwie das große Ganze sehen oder die Zahlen oder die Kosten, ja, es ist kein Add-on und kein Nice-to-Have. Es ist für unsere komplette Gesellschaft extrem wichtig, weil, wenn man dann weiterdenkt, was es für Krankenkassen später mal heißt, einen Riesenteil an adipösen Kindern, also übergewichtige Kinder, oder auch ob es in psychische Belastungen geht, ob es in Gelenkbelastungen geht, orthopädische Probleme, Haltungsschäden, weil sie alle vor Computern sitzen oder so. Also das wird ein riesen gesellschaftliches Problem und es werden auch wahnsinnige Kosten, die zu tragen sind, ja, für Krankenkassen,
ja,
weil sie extrem steigen. Und das müssen die Leute, glaube ich, auch kapieren, dass ich den Grundstein da nur legen kann bei jungen Kindern. Und ich hoffe, dass sich da irgendwie was tut.
Ja, cool gesagt. Und ich habe nicht mal Kinder, die in der Schule sind oder im Kindergarten oder so, aber ich bin davon jetzt auch, also das war eine richtige Brandrede hier. Wie, was kann man dann da tun, wenn du sagst, es sind die Institutionen, es ist die Politik, die da was machen muss? Das ist einerseits eine sehr konkrete Ansprache, das ist sehr gut. Andererseits ist das ja auch irgendwie frustrierend, weil da kommt man ja nicht hin, oder? Das ist so weit entfernt, das ist so die, weißt du, die ausführende Gewalt, die irgendwo anders sitzt, worauf man keinen Einfluss hat.
Ja, richtig. Also es muss halt in der Politik müssen einfach sehr viel mehr Menschen kapieren, wie wichtig das ist. Und dann, wie gesagt, die Kultusministerien. Und ich hoffe schon, dass es da irgendwo ankommt. Da auch wieder Felix Neureuther ist auch einer, der sich viel für solche Dinge
einsetzt. Ganz großer Verfechter des
einsetzt,
Themas, ja.
Genau, auch schon tolle Aktionen hat, die ich dann selber wiederum in der Schule miterlebt habe. Ja.
Cool.
Und ich hatte ja vor ein paar Jahren mal Shitstorm ist jetzt fast das falsche Wort oder so, aber eine Diskussion, sagen wir es so, früher nannte man es so, da gab es mal eine Petition irgendwie von einer Mutter, die wollte, dass die Bundesjugendspiele abgeschafft werden in der Schule. Und da bin ich fast vom Stuhl gefallen und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man denn fordern, dass das so, und das ist ja genau sowas, was ich noch mehr fordere, ja, dass es flächendeckend in Schulen in ganz Deutschland irgendwo durchgeführt wird für Kinder, die sich bewegen sollen, können, dürfen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, irgendwie in Hamburg wahrscheinlich, bei mir in München irgendwie. Ja. Mitten in der Stadt, du hattest halt einen Tag schulfrei, bist irgendwo auf dem Leichtathletikplatz gegangen und auch völlig egal, was dabei rauskommt, wie viele Punkte du sammelst, du warst einfach mit deinen Klassenkameraden an der frischen Luft, hast Sport gemacht, hast danach eine Urkunde bekommen, ist doch super, ist doch besser, als irgendwie immer drin zu hocken. Und deshalb bin ich bei dieser Forderung wahnsinnig geworden. Also man kann immer über den Modus nachdenken oder wie man jetzt Kinder, die nicht ganz so sportlich sind, nicht benachteiligt. Aber genau deshalb sollte man so Dinge ja weitermachen und dann nicht abschaffen. Vielleicht nur drüber nachdenken, wie kann man es denn modifizieren, wie kann man denn irgendwie noch Zusatzpunkte bekommen, wenn man irgendwie noch was Freiwilliges macht oder so. Also da gibt es 1000 Möglichkeiten und sowas darf einfach nicht abgeschafft werden. Im Gegenteil, es muss noch mehr dazukommen, weil die Kinder so viel lernen und es für die komplette Gesundheit im kompletten Leben, weil der Grundstein wird halt mal bei den Kindern gelegt. Wenn ich irgendwann mit 20, 30 dann drauf komme, oh, Sport ist ja super, jetzt fange ich an abzunehmen, jetzt gehe ich joggen, das ist auch noch toll, aber man tut sich so viel schwerer, ja, wenn das nicht von Grund auf einfach verankert ist.
Und halt auch auf eine schöne Art und Weise sozusagen, ne? Das hast du, finde ich, auch ganz gut gesagt, dass es halt, oder der Übergang war, jetzt mal weg vom Leistungssport und Hochleistungssport hin zum Breitensport. Mhm. Und da geht es ja auch einfach nur um, ja, um den Spaß, um die Bewegung an sich, überhaupt nicht um irgendwas zu scoren oder irgendwo hinzukommen, sondern einfach, ja, um das gesamte System an sich sozusagen.
Genau, einfach um zu lernen, dass ich mich gut fühle, wenn ich halt mal mein Sofa, mein Sessel, was auch immer, mein Schreibtisch verlassen habe, an der frischen Luft, weil mich bewegt habe und wie gesagt, völlig egal, was dabei rauskommt, ohne Leistungsgedanke. Aber ja, das ist halt einfach schön, wenn das schon früh gelernt wird.
Voll. Und das bringt mich zu einer Frage, Julia, und wir haben vorher nicht drüber gesprochen, ob es in Ordnung ist, das anzusprechen. Wenn nicht, dann weist du mich einfach darauf hin. Aber für mich sind diese Interviews natürlich auch immer mega erhellend und ich kann hier auch fragen, was mich beschäftigt. Mich beschäftigt es total, das Thema Mutter sein und vollständig im Job stehen. Und mich nervt es einerseits, dass ich das dann die Frauen in diesem Fall frage, weil ich bin nicht der Meinung, dass nur die Frauen immer zum Thema Elternschaft sich äußern sollten. Aber mich interessiert das aus persönlicher Sicht. Ich bin eine Frau, ich würde gerne Kinder haben irgendwann. Und mich interessiert das wahnsinnig, wie du das Thema Mutter sein, und du bist eine brennende Mutter, wie ich das hier gerade höre, die sich einsetzt für das, woran sie glaubt. Und den Job, der ja auch super demanding ist, wie wir gerade gehört haben. Lange Projekte, lange Schichten, ganz anspruchsvoll, körperlich, geistig in allen Hinsichten. Ist das ein Thema, das du für mich einmal auflösen könntest, ein bisschen?
Ich kann dir ein bisschen was dazu sagen, ja, aber ich glaube, das muss jeder individuell auch irgendwo lösen.
Sowieso immer.
Und ja, also ich glaube, Gott sei Dank haben wir jetzt genügend Beispiele, bei denen es funktioniert. Also du hast ja gesagt, Jessie Wellmer und ich haben die Olympischen Spiele da moderiert und wir haben beide zwei Kinder und es funktioniert. Vielleicht funktioniert es ja auch dann mit uns noch ein Ticken besser, weil wir einfach multitasken und stressgewöhnt sind und schlaflose Nächte sowieso kennen. Und maybe, also ich weiß es nicht. Aber ja, Deshalb hat es mich auch zum Beispiel so gefreut bei Nathalie Geisenberger eben, ja, die eine Olympiamedaille geholt hat, die eben auch Mutter geworden ist, ja. Und wenn du siehst, dass es im Leistungssport, im Hochleistungssport einfach auch möglich ist, wenn du dich gut organisierst, wenn du dir das so drumherum baust, wenn du deine Prioritäten setzt, dann funktioniert es eben ganz gut. Logisch, ein gutes Umfeld, eine Familie, die das alles mitmacht, brauchst du immer dafür. Und Gott sei Dank hat sich da auch schon viel getan. Und wie du schon richtig sagst, es sind ja nicht immer nur die Mütter, ja auch die Väter, die auch wiederum in ihren Firmen den Background brauchen und den Support, dass sie mal sagen können, also wisst ihr was, heute 16 Uhr, ich muss irgendwie mal kurz zum Kindergarten. Aber das ist wieder das Schöne an dieser ganzen Pandemiezeit. Das hat ja vieles beschleunigt. Und da ist es mir extrem aufgefallen, dass ganz, ganz viele männliche Kollegen ihren Zeitplan dann natürlich so gebaut haben und sich auch endlich mal getraut haben, das auszusprechen, ja, zu sagen, egal auf welcher Ebene du irgendwo Chef bist, ja, oh sorry, es ist 16 Uhr, ich muss jetzt mal kurz zum Kindergarten, ja, wir können weiß ich nicht, dann sprechen wir abends nochmal oder wir haben morgens das nächste Meeting. Da hat sich, glaube ich, schon viel getan, muss sich aber auch noch viel tun, ja.
Also viel tun in der Hinsicht, dass es eben nicht mehr sein kann, dass man sozusagen darum kämpfen muss, dass man als Kerl auch die Kinder abholt oder was muss ich noch konkret tun?
Viel Verständnis einfach bei den unterschiedlichen Arbeitgebern. Mm. Also ich habe da Glück und es ist natürlich auch was anderes, wenn du freier Mitarbeiter bist. Und aber wie gesagt, auch komplett für Familien, und da meine ich ja dann auch mit Väter, muss es in den Firmen einfach normal sein. Und ich glaube aber, die Firmen, die clever sind, haben das auch schon gecheckt, dass du, wenn du in der Hinsicht mehr Freiraum gibst, extrem viel motiviertere Mitarbeiter dafür zurückbekommst. Also ja, wenn du siehst, dass du eine Work-Life-Balance irgendwo aufbauen kannst, ich meine, das sind ja ganz viele High Potentials und Leute, die wirklich was drauf haben, ja. Wenn du denen die Freiheit gibst und sagst, okay, wenn du heute mal die Kinder abholen musst, weil deine Frau gerade nicht da ist, ja, dann mach's bitte, dann weißt du aber auf der anderen Seite auch, dass die total motiviert dann vielleicht um 19 Uhr nochmal am Rechner sitzen und so. Also ich glaube, da hat sich einfach schon viel getan, müsste halt auch noch mehr so in der breiten Masse ankommen.
Sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich werde weiterhin ein Auge da drauf haben, auf jeden Fall. Und du kannst gerne noch mein Auge werfen auf die letzten beiden Kategorien, die wir haben. Wo machen wir weiter?
Ah, dann nehmen wir doch die rechte Seite.
Ist das die rechte Seite?
Egal, meine oder deine. Ja, stimmt. Deshalb habe ich vorher Mitte genommen, da war es so eindeutig.
Ja, das war easy. Ich habe gezogen das Shootout. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich für dich vorbereitet habe. Du darfst natürlich schnell antworten, aber du darfst auch gerne ein bisschen ausführen. Wir haben ja hier keinen Zeitdruck. Bist du bereit? Mhm. Deine Top 3 Favorite Jobs, die du jemals als freie Mitarbeiterin gemacht hast?
Das sind immer so Dinger, da fällt mir dann Stunden später noch was Cooles ein. Ja. Nur jetzt nicht. Nein, also definitiv gehört fast Olympia
auch
dazu.
Immer einfällt gerade.
Ja, Olympia gehört definitiv dazu. Dann würde ich sagen, der Skiweltcup. Also das ist jetzt zwar kein Einzelereignis, aber das ja, habe ich ja in jedem Winter, aber mache ich sehr, sehr gerne. Und es gibt sicher noch tausend andere, aber ich sage jetzt einfach mal, ich habe da neulich mit einem Kollegen drüber gesprochen, weil das sind auch oft die Jobs, die jetzt gar nicht so die große Aufmerksamkeit erregen oder so. Wir haben mal den Solheim Cup übertragen in St. Leonroth, also im Golf, für alle, die Golf nicht so auskennen. Und der Solheim Cup ist das der Solheim Cup ist das Pendant zum Ryder Cup, also Amerika gegen Europa.
Ah, krass.
Und ja. Also Ryder Cup sagt, glaube ich, ganz vielen was, auch Nicht-Golfern, eben das große Duell Europa gegen die USA. Und wie gesagt, der Solheim Cup ist das weibliche Pendant dazu. Und das fand in St. Leonroth statt. Ich hatte damals Sophia Popov als Expertin, die dann ja auch bei den Olympischen Spielen gestartet ist und auch schon große Turniere gewonnen hat. Und das war eine richtig coole Zeit, weil es einfach auch so eine Lieblingssportart von mir ist, Golf. Und manchmal mag ich das auch einfach. Wie gesagt, wenn es nicht die ganz große Öffentlichkeit ist oder jetzt nicht die Riesensendung mit Rieseneinschaltquoten, aber das sind dann halt so meine Sportarten, an denen ich Spaß habe. Und oft denkst du eben, die wirst du niemals übertragen oder da wirst du irgendwie sowieso arbeitstechnisch nie was damit zu tun haben. Und dann kommt halt trotzdem irgendwie was und dann haben wir das 3 Tage dort übertragen und sogar tatsächlich das Finale auch 1 Stunde in der ARD dann am Ende.
Schöne Antwort, fand ich ganz cool. Die zweite Frage hier ist, lieber Winter oder lieber Sommersport?
Wintersport, da muss ich nicht lange überlegen.
Oh, lieber aber schnell, obwohl du gerade noch Golf gesagt hast. Fair.
Ja, das ist eine meiner Sommerlieblingssportarten.
Ich hasse den Schnee, Julia.
Ja, das ist auch individuell. Ich sage immer ganz gerne, hatte ich jetzt auch mit Kollegen die Unterhaltung nochmal, in Hamburg gibt es auch ganz viele skibegeisterte Menschen. Das ist einer der größten Verbände in Deutschland. Da gibt es schon auch viele Skifans. Aber klar, wenn man nicht damit aufgewachsen ist, dann hat man halt andere Prioritäten.
Fair. Hast du eine Lieblingssportart, die du am liebsten moderierst? Das fand ich schön, dass du es gerade so ausgeführt hast, von wegen, es ist jetzt vielleicht nicht die größte Reichweite, die größte Sendung, aber mein coolster Job. Hast du da einen Lieblingssportart?
Das sind definitiv die Skirennen, die ich meistens so moderiere. Und da sind halt die Klassiker, die man da so hat. Ich erkläre die dir dann mal, oder wenn du nicht so im Schnee bist. Nein, aber also von Kitzbühel wirst du gehört haben.
Definitiv.
Kitzbühel, Wengen, das sind dann so die großen Klassiker. Adelboden auch, da war ich dieses Jahr wieder, endlich mal wieder mit Zuschauern. Adelboden, sagt man, ist auch so ein bisschen das Wembley, der Slalomfahrer, Riesenslalomfahrer. Und das sind so die großen Klassiker bei den Skirennen und das ist definitiv so. Das sind meine Sportarten.
Dann passt die nächste Frage auch dazu. Lieber vor Ort oder lieber im Studio?
Vor Ort, definitiv.
Ja, auch. Einfach, wenn man es besser fühlen kann. Es ist eine authentischere Situation, oder?
So, ja, weil das ist dann halt wirklich Sportberichterstattung. Ja, also du kannst zwar im Studio, also ich moderiere ja auch Blickpunkt Sport, da haben wir viele Sportler zu Gast. Das ist auch schön, weil da erlebst du sie mal losgelöst von ihren Wettkämpfen und kannst auch mal über andere Dinge sprechen. Das ist auch schön, aber Sportberichterstattung wirklich so in der Essenz ist es ja, wenn du draußen bist, aktuell gerade das Rennen, das Spiel, was auch immer gesehen hast und direkt danach darüber berichtest. Also besser geht's nicht.
Besser geht's nicht. Dann hast du damit eventuell die nächste Frage schon vorweggenommen. Was ist das Beste an deinem Job?
Dass er nicht planbar ist.
Und coole Antwort. Mhm.
Ja, dass du immer wieder sehr spontan sein musst, dass immer wieder Dinge auf einen zukommen. Also das waren natürlich jetzt auch viele Dinge, hatten wir ja schon gerade über Olympia gesprochen, die dann nicht immer positiv sind. Mein Gott, so ist es halt dann auch. Damit muss man dann auch umgehen. Ja. Aber dafür gibt es auch ganz, ganz viele schöne Geschichten, die man vorher so gar nicht skripten kann und die dann einfach so erzählt werden, die eben der Sport schreibt.
Ja, 1 Euro ins Phrasenschwein für den. wenn du selber Sport machst, lieber Laufen oder lieber Kraft? Also Cardio oder Kraft? Laufen ist zu nischig.
Gerne so zwischendrin, also eher so Koordination. Weil grundsätzlich mache ich gerne auch wieder draußen irgendwie Sport. Also ich gehe dann gerne auf dem Berg wandern oder Mountainbiken, Skifahren, Skitouren. Also alles wieder draußen und dafür, ich bin nicht so der ganz große Läufer, aber ich gehe schon auch laufen oder gehe mal so kardiomäßig aufs Fahrrad. Einfach um für die Sportarten dann ein bisschen mehr Power zu haben und nicht sofort irgendwie
auf die du Bock hast,
unfit zu sein. Und deshalb aber, ich mache ganz, ganz gerne so Koordinationsgeschichten. Lieber brauche ich mal irgendwie Koordinationsleiter oder irgendwelche Sprungsachen oder Balance-Dinger. Alles andere ist mir zu langweilig.
und die letzte meiner Schnellfragen ist, diesen Sport gucke ich selber am liebsten.
Auch Skifahren.
Ist ja eigentlich unmöglich, aber, weil du moderierst sie ja schon alle.
Ja, also ja, wenn du meinst, schauen im Sinne von, ich sitze wirklich auf dem Sofa. Und aber auch da,
ja,
dadurch,
das meine ich.
Genau, aber dadurch, dass wir natürlich immer so einen ARD-ZDF-Wechsel haben, auch bei den Wintersportwochenenden, gibt es natürlich immer mal wieder ein Wochenende, da schaue ich auch passiv zu. Und bei Olympia muss ich aber sagen, bin ich irgendwie ein Fan von allem. Also das ist wirklich cool, da auch mal Curling
voll,
zu sehen. Dann Sachen wie Big Air, wie die sich da raushauen, was die für Sprünge machen, Halfpipe, Aerials, das sind so
unfassbar
verrückte Dinge dabei, Slopestyle, Skicross, Bordercross, alles. Also das sind halt dann wirklich coole Sportarten, die dann bei Olympia auch richtig toll abgebildet werden, auch rein Kamera und regietechnisch. Die machen dann alle Spaß.
Glaube ich. Gute Antwort. Also Hauptsache, es ist irgendwas mit Schnee eigentlich.
Ja, das hast du jetzt gut rausgehört.
Den habe ich jetzt gut gemerkt. Ja, vielen Dank. Damit hast du auch die kleine Schnellfragenrunde überstanden. Und mit einem Blick auf die Uhr sollten wir auch langsam aber sicher hier weitermachen. Denn eine Kategorie haben wir noch. Und da bin ich auch ganz gespannt drauf. Ich habe es dir gerade schon einmal in die Kamera gehalten. Die letzte Kategorie ist der Head Coach. Und da würde ich gerne einmal von dir hören, wer eine Person in deinem Leben ist, oder es können auch mehrere Personen sein, die Frage ist offen gestellt, oder vielleicht auch eine Sache, eine Aktivität, die dich aus Momenten eines Problems sozusagen herausgeholt hat, ganz konkret, oder es immer wieder tut. Wie ein Head Coach es in einer schwierigen Situation tun würde. Wer unterstützt dich? Wer gibt dir Rat? Wer leitet dich wieder auf die richtige Spur? Weil ich gehe davon aus, selbst Julia Schaaf hat auch mal einen Moment, in dem sie, weiß ich nicht, zweifelt oder mal gestolpert ist.
Ja, klar, wer hat die nicht? Wirklich gute Frage. Und da gibt es schon so ein paar. Ich mag jetzt gar nicht alle Namen nennen, aber ich sag mal, das ist für mich auch so ein kleines Puzzle an Menschen, ja. Die aber hauptsächlich nicht aus der Branche kommen, beziehungsweise oder nicht so, ich sag mal, aus dem eigenen Stall kommen. Das ist für mich immer ganz wichtig, dass die Menschen irgendwie so einen Blick von außen drauf haben, weil so ein Blick von innen ist, ich sag's mal vorsichtig, jetzt oft von anderen Interessen geleitet. Und von daher habe ich da schon so zwei, drei Leute, mit denen ich mich dann gerne mal austausche. Und habe auch, da mag ich jetzt aber auch keine Namen.
Nein, musst du auch gar nicht.
Auch tatsächlich einen aus dem Sport, der auch Mentalcoach ist, der auch schon Olympiasieger gecoacht hat, mit dem ich mich dann gerne mal, weil ich dann auch gerne mal so weggehe von Einzelheiten und dann nicht so verzetteln in Dingen, die bei uns irgendwie eine Wichtigkeit haben, die von außen überhaupt nicht mehr so ist, dann
wie schön.
Von daher habe ich da schon wirklich ganz coole Leute, mit denen ich mich gerne unterhalte. Ja.
Mega gute Antwort. Und vielleicht auch, wenn es möglich ist, wenn es nicht möglich ist, das ist auch völlig in Ordnung. Gibt es vielleicht einen Trick oder eine Technik, die du mit deinem Mentalcoach zum Beispiel oder mit einem der anderen Headcoaches irgendwie praktizierst oder die dir besonders helfen, wenn du dich eben verzettelst oder eben diesen Zoom-Out mal brauchst?
Wo fange ich da jetzt an? Es gibt sicher verschiedene Techniken, irgendwie, dass du mal was aufschreibst, dir die Dinge von der Seele schreibst oder dann sagst, okay, ich befasse mich jetzt irgendwie eine halbe Stunde damit und dann ist auch gut. So, dann mache ich irgendwie das Buch zu und leg's irgendwie auf die Seite. Ja. Das schon, ich muss aber auch sagen, dass mir das mittlerweile nicht mehr so schwer fällt, weil in dem Moment, wo du irgendwie Familie hast und Kinder hast, ist das ganz, ganz natürlich.
Ist nicht so viel Zeit da.
Ja, es ist auch ganz natürlich irgendwie, dass du dann die Tür aufmachst oder so und dann du dich wieder mit ganz anderen Dingen sofort befasst und ganz andere Dinge wichtig sind und denen alles andere völlig egal ist. Und dann bist du wieder raus aus dieser Welt und ich habe auch im privaten Umfeld nicht so viele Menschen irgendwie aus der Fernsehbranche. Und von daher bin ich dann ganz schnell wieder so in meiner ganz normalen Welt, wo Fernsehen und irgendwelche Sendungen keine Rolle spielen. Und deshalb fällt es mir da mittlerweile ganz leicht, da irgendwie wieder rauszugehen und sagen, ja, ist halt so.
Ja, mega schön gesagt. Vielen, vielen Dank, Julia, dass du das mit uns geteilt hast. Ich bin jetzt auch hier am Ende meiner Fragenrunde angekommen. Hast du noch was, das dir auf dem Herzen liegt oder das du nicht sagen konntest? Manchmal ist das ja so im Laufe des Gesprächs, dass man den einen Gedanken im Hinterkopf behält und nicht mehr rauskriegt sozusagen.
Ja, das stimmt, bei so einer langen Zeit. Ach, ich glaube, nee, über Kindersport haben wir gesprochen und also die Sommersportarten sind jetzt ein bisschen zu kurz gekommen. Ich bin natürlich jetzt aktuell, für alle, die es vielleicht später mal hören, total noch in meinem Wintertunnel, komme eben gerade von den Olympischen Spielen, bin auch noch irgendwie in der Wintersaison. Es gibt natürlich auch ganz viele Sportarten, die ich im Sommer gerne mache. Wie gesagt, Golf ist so eine Nischenrandsportart, auch beim Fußball bin ich ja gerne. Tennis ist cool. Muss ich jetzt Hockey sagen bei dir auch? Oder?
Nein, du musst überhaupt nichts sagen. Also ist ja ganz klar jetzt hier, dass das Winterinterview sozusagen auch, du musst dich nicht rechtfertigen. Das ist schon alles in Ordnung.
Nein, nur tatsächlich, es ist ja so, wenn man dann irgendwie, mir geht es ja manchmal auch so, ich suche mir dann irgendwie Podcasts mal später und man ist dann so gerade in dieser Situation drin und so.
Klar, klar.
Und würde, wenn du mich jetzt irgendwie ein paar Wochen später fragst, vielleicht auch irgendwie anders antworten. Aber ich freue mich auch auf den Sommer.
Das ist immer so.
Auf alles, was da kommt.
Perfekt. Wir machen gerne auch noch mal irgendwann eins im Sommer. Kein Problem. Das können wir auf jeden Fall noch mal tun. Ich danke dir ganz herzlich, Julia. Da war ganz, ganz viel dabei. Ich bin sehr inspiriert. Ich danke dir ganz herzlich. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Für die es nicht wissen, ich glaube, Julia und ich versuchen seit einem Jahr, seit anderthalb Jahren, uns hier mal zu treffen. Jetzt hat es endlich geklappt. Und du hast noch eine kleine Aufgabe zum Schluss. Und zwar darfst du die Folge schließen mit einem kleinen Pep-Talk, mit einer kleinen Motivationsrede an unsere ZuhörerInnen.
Okay.
Warum es sich lohnt, immer weiterzumachen, an seine Träume zu glauben und nicht aufzuhören, durchzuziehen.
Warum es sich lohnt. Das lohnt sich immer, egal als, also ich denke mal, alle, die hier zuhören, kommen, haben irgendwie einen sportlichen Background und oder wollen dann in den Journalismus. Ja, nicht alle. Nee, du hast ja auch viele aktive andere Sportler.
Kein Problem.
Aber ja, gerade als Sportler finde ich, lohnt sich es immer, an die Träume zu glauben. Und man muss sich ja nur mal einmal so Olympische Spiele anschauen, ja, und die ganzen Geschichten hinter den Medaillen. Wie viele sind da dabei, die gesagt haben, ich war schon dabei, aufzuhören, ich war schon dabei, irgendwie alles hinzuschmeißen. Das hat sich alles nicht mehr gelohnt. Das hatte keinen Sinn mehr, Verletzungen ohne Ende. Und irgendwann stehst du doch da mit einer Olympiamedaille, weil du alles nochmal umgedreht hast. Vielleicht exemplarisch, jetzt wird es wieder lang, sorry. Exemplarisch, gar kein deutscher Sportler, aber Johannes Strolz von den österreichischen Skifahrern, ja, der ist so ein Beispiel, der ist ungefähr so ein Jahr vorher noch aus dem Kader geflogen, hatte keinen Kaderstatus mehr, hat alles selbst gemacht, hat sich sein Training selbst organisiert, hat seine Ski selbst präpariert, alles, ja, und ist dann halt über seine Leistung trotzdem im Weltcup gefahren, hat kurz vor den Spielen überraschend Adelboden, eins der angesprochene Klassiker, gewonnen, hat alle überrascht, ist mit zu Olympia gefahren, hat dann die Goldmedaille geholt, so wie sein Vater auch schon mal in Calgary.
Wow.
Hat Silber im Slalom und dann nochmal Gold im Team geholt, also hat 3 Medaillen, 2 goldene abgeräumt und war ein Jahr vorher nicht im Kader, ist da rausgeflogen, Leistungen haben nicht gepasst, alles selbst organisieren müssen. Und wer im Skisport weiß, was das bedeutet, da muss man nicht irgendwie nur mal kurz Schuhe organisieren und auf eine Laufbahn gehen oder einen Ball. Soll nicht despektierlich sein. Ich will nur sagen, es ist so mehr Aufwand einfach, allein an Reise- und Trainingstätigkeiten. Und ja, und solche Geschichten, die es aber ganz, ganz viele gibt bei den Olympischen Spielen, die motivieren, glaube ich, dann alle wieder dran zu glauben, auch wenn nichts läuft, auch wenn einem ganz viele Menschen sagen, nee, also du machst es ganz okay, du bist Durchschnitt, aber mehr auch nicht. Bullshit. Also wenn
ja.
du
oh, cool.
wenn du irgendwie selber für dich weißt, dass du mehr willst und dass du ja, bis nach ganz oben kommen kannst, egal was das ganz oben für dich dann heißt, dann mach einfach weiter, such dir andere Menschen, such dir andere Möglichkeiten, andere Trainingsmöglichkeiten und dann funktioniert es irgendwann.
Tausend Dank, mega Abschluss, liebe Julia, ich wünsche dir alles Gute.
Danke dir, Lisa, danke auch für deine Zeit.